katholisches Sonntagsblatt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Sonntagsblattausgabe des Monats Juli 2022. Heute lesen für Sie Irmgard Reichel, Maria Schwingshackl, Helmut Bingerer und mein Name ist Bettina Schmidt. Zu den Inhalten: Themen der Woche, Meinung, verschiedene Berichte aus Südtirol, die Welt und wir, Quergedacht und das Wort zum Sonntag.
Themen der Woche.
Das Künstlerehepaar Alvidar Farai, Roberta da Punt erhält den Bischof Josef Gargiter Preis 2022. Der Mensch in Kunst und Poesie. Luis Anvidal Farai ist Bildhauer und Zeichner, seine Frau Roberta da Punt Schriftstellerin und Dichterin. Die Botschaft ihrer Kunst ist die gleiche. Beiden geht es um den Menschen in seiner Ganzheit, seinen Halt im Leben wie seinen Verletzlichkeiten. Das ladinische Künstlerehepaar wurde mit dem Bischof Josef Gargiter Preis 2022 ausgezeichnet. Mit der Verleihung des Preises an das Ehepaar Anvidal Farai da Punt hat die Jury in diesem Jahr neue Wege beschritten. Zum ersten Mal wurde ein Paar ausgezeichnet und der Preis wurde erstmals aufgrund künstlerischer Leistungen verliehen. Und ebenfalls zum ersten Mal geht die Auszeichnung im Namen von Bischof Gargiter, dem das friedliche Zusammenleben der Sprachgruppen im Land stets ein großes Anliegen war, an Ladiner, sagt Jurypräsident Florian Krompichler bei der Preisverleihung im Museum in Bozen. Die Begegnung mit dem Glauben sei bei beiden Künstlern stets präsent. Beide setzen laut Krompichler die Leiblichkeit des Menschen in den Mittelpunkt ihrer Aussage. Immer gegenwärtig sei die zutiefst christliche Grundhaltung. Luis Anvidal Farais bronzene Nacktheiten schreien förmlich nach Leiblichkeit und mögen manches fromme Gemüt damit verstören. Sie sind aber so wie Roberta da Punts Gedichte auch immer eine Auseinandersetzung mit Mensch und Fleischwerdung. Gott selbst ist Fleisch geworden, betont Krompichler. Der Preis an das Künstlerehepaar sei deshalb auch eine Ermutigung, an die Kirche zu verstehen, Abschied von der alten Leibfeindlichkeit zu nehmen. Kunst mache Dinge sichtbar, die verborgen erscheinen, sagte Stefania Pichai da Soraperra, Leiterin des Frauenmuseums in Hittisau in Vorarlberg, in ihrer Laudatio. Sie verbindet mit dem Künstler seit der gemeinsamen Schulzeit in Wien eine Freundschaft. Beide Künstler stellen laut Pichai da Soraperra in ihren Werken den Menschen in den Mittelpunkt. Luis Anvidal Farai irritiere und provoziere mit seiner Kunst. Viele seiner Werke zeigen fragmentierte Körper und machen damit das Verletzliche und Verletzte sichtbar und lassen kein Verdrängen zu. Als Künstlerpaar sei beiden gelungen, autonom zu bleiben und trotzdem verbunden zu sein. Das Menschsein ist laut Roberta da Punt der Wesenskern ihres Schaffens und jenes ihres Mannes. Es sei das höchste anzustrebende Gut und in allen unterschiedlichen Formen der Kunst. Sie dankte auch im Namen ihres Mannes für den Preis, es sei eine Ehre, ihn zu erhalten. Vor allem aber sind wir überzeugt, dass diese Anerkennung die Bedeutung und den grundlegenden Wert der Kultur zum Ausdruck bringt. Ohne Kultur werden wir verloren. Um sich einen Zugang zum Schaffen des Künstlerehepaares zu eröffnen, habe er, so betonte Bischof Ivo Muser, einen Kernbegriff des christlichen Glaubens gefunden, die Inkarnation. Ein unverkennbares Merkmal des Schaffens von Luis Alvidal Farai ist der Mut zur Nacktheit. Das ist theologisch gesprochen das Geheimnis der Inkarnation, sagt Bischof Muser. Er selbst habe mit der Nacktheit kein Problem. Seine Sorge beziehe sich vielmehr auf die Entblößung des Menschen, wenn er seiner Würde beraubt werde. Wir können uns dem Geheimnis des Menschen nicht annähern, sagte der Bischof abschließend, ohne Ausschau nach Gott zu halten.
Warum die Sprachverwirrung noch immer nicht aus der Welt ist. Merkwürdiges Eigenleben. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten kam auch die Vielsprachigkeit in die Welt. Noch heute prägt sie zahlreiche Konflikte, auch den zwischen den Generationen. An Vielsprachigkeit mangelt es in der Bibel nicht. Gerade im Zusammenhang mit dem Pfingstereignis wird das Wunder des Sprechens mit verschiedenen Zungen bezeugt. Zum ersten Mal soll es sich im Jahre 33 nach Christus in Jerusalem am Morgen des jüdischen Pfingstfestes ereignet haben. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in verschiedenen Zungen zu reden. In der Apostelgeschichte kann man nachlesen, eine große Schar von Menschen aus aller Welt hat sich versammelt. Fassungslos hörte man da jeden dieser Jünger in seiner eigenen Sprache sprechen, zugleich konnte ein jeder den anderen verstehen. In der Zwiesprache mit Gott kann es gut sein, seine eigenen Worte zu finden. Und selbst Delirierende, die keiner versteht, galten in der Pfingstbewegung, vom Heiligen Geist gestreift, als begnadet. Etwas anders verhält es sich mit der babylonischen Sprachverwirrung, mit der Gott die Hybris des Turmbauers zu Babel bestrafte. Der zornige Gott zerlegte die gemeinsame Ursprache, für die es im Übrigen keine wissenschaftlichen Belege gibt, in viele verschiedene Sprachen. Als Folge verstreuten sich die Menschen über die ganze Welt, wo sie sich nun nicht mehr miteinander verständigen konnten. Aneinander vorbeireden, obwohl man doch die gleiche Sprache spricht. Nicht nur Paare können davon ein Lied singen. Mittlerweile hat jedes bessere Mobiltelefon eine Übersetzungs-App. Aber dennoch ist die Sprachverwirrung nicht aus der Welt. Denn bei einer solchen Konfusion geht es nicht um einzelne Vokabeln, sondern um das Aneinander vorbeireden, weil die Begriffe mit unterschiedlichem Sinn behaftet sind. Sprache ist schließlich mehr als die sinnvolle Aneinanderreihung von Wörtern. Sie führt sein Eigenleben in den Gruppen, in denen Begriffe mit unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen werden. Besonders deutlich wird das im Jugendslang, der häufiger wechselt, als es bei Modelabeln der Fall ist. Nichts finden die Kids von heute so ätzend, wie wenn sich ihre Eltern eines coolen Ausdrucks bedienen, den die Jugendlichen noch 2 Jahre zuvor hip fanden. Die Missverständnisse, die dadurch entstehen, dass gleiche Begriffe immer schneller anders konnotiert werden, sind kultureller Natur. Sie erschweren die Empathie für die dringlichen Anliegen der jeweiligen Generation. Dadurch entsteht das Gefühl, dass es an gegenseitiger Wertschätzung mangelt. Da hilft auch das Bestreben nichts, in die Lebenswelt der Jüngeren eindringen zu wollen. Sie würden das sofort als Ranwanzerei ablehnen. Jede Gruppensprache ist auch ein Geheimjargon, der dient der Abgrenzung und festigt die eigene Identitätsvorstellung. Die Babyboomer-Generation, also die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 1960er Jahre, finden es befremdlich, dass sich deren Nachfolger so einfach durchbuchstabieren ließen. Ihnen folgte die Generation X zwischen 1996 und 1979, Y zwischen 1980 und 1994 und die Generation Z zwischen 1995 und 2012. Geht es nach dem Buchstaben Z nun wieder mit A los? Wie immer man diese Epochen auch nennt, jede dieser Jahrgangsgruppen hat ihre eigene Kulte, Zeichen und Codes. Und die Neigung der Altvorderen, zwischen ihnen nicht wirklich zu unterscheiden, sorgt unter der jeweiligen Gruppe für immer neue Empörung. Denn nichts ist einem im Grunde näher als die Zugehörigkeit zur eigenen Generation. Wenigstens in der Musik aber scheint es eine Annäherung zwischen den Generationen zu geben. Hitsender, die Songs aus vergangenen Jahrzehnten runtertudeln, finden inzwischen gerade unter den Jüngeren eine große Zuhörerschaft. Und wenn auf Festivals jung und alt Schlager wie Rocksongs textsicher und voller Inbrunst mitschmettern, dann lässt sich ein Hauch vom Heiligen Geist erahnen. Musik verbindet und jeder versteht sie. Und doch ist sie mit Worten nicht zu fassen.
Familienseelsorger Toni Fjung zu den Ergebnissen der Familienstudie 2021. Trends setzen sich fort. Die Eheschließungen nehmen ab, die Scheidungsrate steigt. Dieser Trend zeichnet sich schon seit Jahren ab und wird auch von der Familienstudie 2021 bestätigt, die kürzlich vom Landesstatistikinstitut vorgelegt wurde. Aufschluss über die Schwierigkeiten der Familien gibt auch eine neue Studie zu den Familienberatungsstellen. Ein Gespräch mit Familienseelsorger Toni Fjung. Welche neuen Entwicklungen zeigt die aktuelle Studie auf? Toni Fjung. Die Trends, die sich in den vergangenen Jahren abgezeichnet haben, setzen sich fort. Insofern hat sich an den wesentlichen Themen nichts geändert. Die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf ist nach wie vor ein großes Thema. Laut Studie halten immer weniger Menschen die traditionelle Rollenverteilung für das richtige Lebensmodell. Fast alle stimmen der Aussage zu, dass sich beide Eltern um die Kinder und den Haushalt kümmern und zum Lebensunterhalt der Familie beitragen sollten. Aber umgesetzt wird dies nicht. Es gibt nur wenige Paare, die sich die Erziehungsarbeit aufteilen. Geändert hat sich hingegen die Wertschätzung für die Familienarbeit. Klar zum Ausdruck gebracht wird der Wunsch nach flexiblen Arbeitszeiten. Mit Corona hat das Homeoffice Einzug gehalten, ein Vorteil. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Grundsätzlich ist die Möglichkeit der Arbeit von zu Hause aus eine wertvolle Alternative und kann eine Hilfe sein, weil der Arbeitsweg wegfällt. Es ist aber wichtig, dass die Arbeit nicht zu sehr in die Privatsphäre eindringt und dass auch die Arbeitszeiten eingehalten werden. Laut Studie nimmt die Eheschließungsrate ab. Gleichzeitig sind 64% der Befragten, 2016 waren es 59%, der Auffassung, dass die Ehe als Form des Zusammenlebens nicht überholt ist. Erstaunt Sie das? Das erstaunt mich nur zum Teil. In einer Zeit der Unsicherheit ist das Bedürfnis nach Sicherheit stärker. Wenn viel im Wandel begriffen ist, sucht der Mensch nach Stabilität. Die Ehe schafft Klarheit aufgrund von Regeln, die etwas formalisieren. Die Frauen achten zudem mehr darauf, gesetzlich abgesichert zu sein. Laut Studie werden nicht mehr nur die klassische Form von Familie, also ein Ehepaar mit Kindern, sondern auch andere Formen des Zusammenlebens als Familie angesehen. Die Menschen sehen, dass es vielfältige Formen von Familie gibt, unter anderem auch Patchwork-Familien oder gleichgeschlechtliche Paare mit oder ohne Kinder. Neu ist nicht, dass diese Vielfalt anerkannt wird, sondern dass sie thematisiert wird. Beunruhigt Sie die Tatsache, dass die Scheidungsrate wieder zugenommen hat? Scheidungen bedeuten auch, dass die Menschen nach Klarheit suchen, die auf Ehrlichkeit begründet ist. Mittlerweile haben wir eine hohe Lebenserwartung. Deshalb ist auch zu verstehen, dass manche Ehe nicht mehr ein Leben lang hält. Was sich gewandelt hat, ist, dass Scheidungen nicht mehr tabuisiert werden, sondern als eine Möglichkeit gesehen werden, eine oft sehr belastende Lebenssituation zu verändern. Laut der Studie zu den Familienberatungsstellen leiden Paarbeziehungen vor allem unter Kommunikationsproblemen. Welche sind die Ursachen dafür? Kommunikation bedeutet, sich auszutauschen, etwas abzuklären, sich mitzuteilen, ein Miteinander. Es gibt Paare, die müde, abgekämpft und gestresst sind. In einer solchen Situation kann gar kein gutes Gespräch stattfinden. In der Studie wird auch darauf verwiesen, dass den Familien Erziehungsprobleme am meisten Schwierigkeiten bereiten. Auch diese stehen oft im Zusammenhang mit der Befindlichkeit. Wenn jemand gestresst und unter Druck ist, fehlen die Kraft und Energie für die Erziehung. Immer mehr Familien und Paare wenden sich an die Beratungsstellen. Erschreckend ist, dass es teilweise Wartezeiten bis zu einem halben Jahr gibt. Es ist ein Problem der Organisation, der Personalressourcen und der finanziellen Mittel. In Österreich und Deutschland zum Beispiel gibt es Konventionen mit freiberuflich tätigen Therapeuten.
Eine theologische Betrachtung zu von Leichnam. Die Eucharistie als bewährtes Rezept. Die Eucharistie ist das Herzstück jeder heiligen Messe. Sie erinnert daran, dass Jesus in Brot und Wein immer unter uns ist, auch wenn die Gemeinde nach der Corona-Pause wieder mit der Monstranz durch die Straßen zieht. Nach überliefertem Rezept hergestellt. So lautet ein Slogan, den man in der Werbung immer wieder begegnet. Ob es sich dabei um den berühmten Dresdner Christstollen handelt oder ein bayerisches Bier, wenn sich die Produktion an ein Rezept hält, das sich seit vielen Jahren und Jahrzehnten bewährt, dann kann es nur gut werden. Und manchmal ist es auch Ausdruck einer besonderen Qualität, wenn man sagt, das schmeckt wie bei Mutter. Nach überliefertem Rezept hergestellt sind auch die Hostien, die in Gottesdiensten verwendet werden. Nicht etwa von Mutter oder Großmutter stammt das Rezept, sondern es findet sich schon im Alten Testament. Dort wird die Zutatenliste für das Brot aufgeführt, das man zum Pessachfest verwenden muss. Es ist ungesäuertes Brot, das nur aus Weizenmehl und Wasser besteht. Und so ist es bis heute maßgeblich, dass Hostien nur aus diesen Produkten bestehen. Ein Rezept also, das sich über Jahrtausende hinweg bewährt hat und das für Qualität steht. Nach überliefertem Rezept hergestellt, könnte man aber auch im Blick auf die ganze Eucharistiefeier sagen. Denn wenn wir über Brot und Wein den Segen sprechen und die Gaben miteinander teilen, das ist das kein Werbeversprechen, das sich ein Marketing-Experte hat einfallen lassen. Brot und Wein als Zeichen der Gegenwart Christi in unserer Mitte sind uralt. So hören wir schon vom Apostel Paulus aus dem 1. Korintherbrief den bedeutungsvollen Satz: Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Es geht also um Überlieferung und um die Weitergabe von etwas, was sich auch Paulus nicht ausgedacht hat. Er ist einer, der den Gemeinden das verkündet, was er selbst empfangen, also was er selbst gehört hat. So ist die Gedächtnisfeier von Jesu Leiden, Tod und Auferstehung keine Erfindung der frühen Christen. Sie verbindet Christen über alle Jahrhunderte hinweg mit dem, was sich am Gründonnerstag im Abendmahlsaal ereignet hat, dass Christus selbst Brot und Wein nimmt und sie als Zeichen für seine eigene Lebenshingabe ausdeutet. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Die Feier der Eucharistie besitzt kein Ende. Sie findet ihren Ursprung im Handeln Jesu selbst, aber sie soll fortdauernd durch die Zeiten hindurch, damit wir uns immer wieder an Christus erinnern, damit wir immer wieder seine Gegenwart erfahren dürfen, die er uns in Brot und Wein schenkt. Denn in diesen schlichten Zeichen ist er, der Auferstandene, mitten unter uns gegenwärtig. Er ist da, immer wenn Menschen sein Gedächtnis feiern. Das war damals so und das ist auch heute so und wird in Ewigkeit so bleiben. Das ist so, weil auch wir nur weitergeben, was wir empfangen haben. Weil wir in der Feier der Eucharistie das bewahren, was Jesus selbst seinen Jüngern aufgetragen hat. Brot und Wein miteinander zu teilen zu seinem Gedächtnis. Damit sein Leben bewahrt wird durch die Zeiten hindurch. Damit wir mit ihm verbunden bleiben, heute und auf ewig. Überlieferte Rezepte zeugen von gleichbleibender Qualität, auch dann, wenn sich die äußeren Umstände verändern. Und so ist es gut, wenn wir bei der Eucharistiefeier auf das zurückgreifen, was uns überliefert ist. Wenn wir Brot und Wein nehmen, die Gaben der Schöpfung und der menschlichen Arbeit segnen und sie miteinander teilen. Dann ist Christus, der auferstandene Herr, gegenwärtig. Dann ist er in unserer Mitte, auch wenn sich in der Welt noch so vieles ereignet. Er bleibt bei uns, er teilt mit uns sein Leben, damit wir leben können, damit wir in ihm das Leben finden. Das ist das Geheimnis unseres Glaubens, an das wir uns besonders an diesem Fronleichnamsfest erinnern. Und so hören wir auch an diesem Festtag wieder die Worte des Apostels Paulus, der uns daran erinnert, dass wir in jeder Eucharistiefeier mit Christus verbunden sind. So wie es in einer Antiphon heißt: O heiliges Mahl, in dem Christus unsere Speise ist, Gedächtnis seines Leidens, Fülle der Gnade, Unterpfand der künftigen Herrlichkeit.
Meinung. Konkrete Hilfe von Walter Werth. Die Caritas der Diözese Bozen-Brixen stellt jedes Jahr einen sogenannten Wirkungsbericht vor, in dem sie über ihre umfassenden Tätigkeiten und die verschiedenen Projekte innerhalb und außerhalb der Diözese berichtet. Dieser Bericht ist auch immer wieder ein Dokument, das wie ein Seismograph die Veränderungen in der Gesellschaft aufzeichnet und die neuen Herausforderungen beim Namen nennt. Trotz der Pandemie ist es der Caritas 2021 gelungen, alle Dienste aufrechtzuerhalten und das Angebot sogar zu erweitern. Rund 24.000 Personen, 4.000 mehr als im Jahr davor, hat die Caritas unterstützt, beraten und begleitet. Das sind beeindruckende Zahlen. Dahinter steht viel Herzblut der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas, aber auch viel Engagement und stille Hilfe tausender Freiwilliger in der ganzen Diözese, die auf Pfarrebene mitwirken, dass das Wort Solidarität nicht nur eine leere Floskel bleibt. Die Kirche ist in Krise, der Glaube schwindet, Religion wird zunehmend zu einem Minderheitenprogramm. Umso wichtiger ist es, dass die Caritas ein Wesenskern der Kirche ist und bleibt. Ohne sie wäre nicht nur die Kirche ärmer. Diejenigen, die Hilfe erfahren, wissen dies am besten.
Kommentar von Walter Werth, Weinen. Die Kinder machen es uns vor. Wenn sie traurig sind oder einen Schmerz erleiden, dann dauert es oft nicht lange und sie weinen herzzerreißend. Bei den Erwachsenen ist dies anders. Bis sich eine Frau oder ein Mann traut zu weinen, dauert es oft lange, obwohl das Weinen auch eine befreiende Wirkung haben kann. Darauf wies kürzlich Papst Franziskus in einer Ansprache hin: Unsere Zivilisation, unsere Zeit hat den Sinn für das Weinen verloren, so der Papst. Das Elend unserer Zeit sollte uns zum Weinen bringen. Dazu zählten alte Menschen, die vergessen würden, oder Straßen voller Obdachloser, ebenso der Krieg. Dieser zerstöre nämlich alle, die in ihm verwickelt sind, nicht nur das besiegte Volk, auch dem Sieger. Vielleicht weinen wir, wenn wir etwas passiert, das uns berührt, oder wenn wir die Zwiebel schneiden. Aber das Weinen, das aus dem Herzen kommt, das haben wir verloren, kritisierte der Papst. Für Tränen brauchen sich niemand zu schämen. Denn sie seien ein Geschenk, eine Gnade, eine Reue, eine Befreiung des Herzens. Weinen bedeutet, sich zu öffnen, die Schale eines in sich selbst verschlossenen Egos aufzubrechen, so Franziskus.
Verschiedene Berichte aus Südtirol.
Pater Notker Wolf, OSB, im Gespräch. Es gibt noch eine andere Dimension. Beim Forum Spiritualität im Haus der Familie war Pater Notker Wolf, OSB, einer der vier Referenten. Ein Gespräch mit dem erfolgreichen Buchautor über Spiritualität und wie die Menschen Spiritualität finden können. Was ist Spiritualität für Sie? Pater Notker Wolf. Der Ausdruck ist im Abendland erst sehr spät aufgekommen. Ende des 19. Jahrhunderts beziehungsweise zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Ausdruck bedeutet letzten Endes das Bewusstsein, dass der Mensch mehr ist als nur seine materielle Gegebenheit. Wenn ich Mensch und Welt zusammen sehen möchte, gibt es noch eine andere Dimension. Aber es gibt so viele Spiritualitäten, dass der Begriff leider ganz zerfließt. Im Christlichen kennen wir natürlich den Spiritus vom Heiligen Geist, aber das ist nie in dieser Weise ausgearbeitet worden. Ist Spiritualität also religionsunabhängig? Wenn ich Spiritus als Geist hernehme, dann hat der mit Religion nicht unbedingt etwas zu tun. Es gibt ja auch noch einen ganz anderen Spiritus. Haben Sie ein spirituelles Vorbild? Das ist der heilige Benedikt. Und natürlich ist meine Spiritualität im Evangelium niedergeschrieben, nicht nur in der Bergpredigt. Da ist noch viel mehr drin. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Oder das Gleichnis vom barmherzigen Vater im Lukas-Evangelium. Es gibt so vieles im Neuen Testament. Die Leute kennen es nur nicht. Und die, die es kennen, leben daran vorbei. Wir tun, als ob die Evangelien bekannt wären. Aber das Schlimme ist, wir sind sie so gewohnt, dass sie nicht mehr greifen. Da kratzt nichts mehr und sollte es doch so sehr. Welchen Sinn hat das Leben? Das ist sehr abstrakt. Ich würde sagen, der Sinn des Lebens ist zunächst weiter zu existieren, weiter zu leben. Das Gegenteil vom Tod also. Deshalb habe ich auch etwas gegen die griechische Definition von Aristoteles, vom Gott als dem unbewegten Beweger, in Gott als reiner Form, erstem Akt und vollkommenem Sein, als dem sich selbst denkenden Denken. Bei mir rührt sich sehr viel. Den Sinn meines eigenen Lebens habe ich darin erkannt, den Dienst in der Nachfolge Jesu auszuführen. Was raten Sie Menschen, die keinen Sinn mehr im Leben verspüren? Ich habe da keine 0815-Antwort parat. Es gibt da nichts Allgemeingültiges. Zuallererst muss ich bei jeder einzelnen Person nachhören. Jeder Mensch ist verschieden, hat unterschiedliche Beweggründe und Bedürfnisse. Ich möchte verstehen, was dahinter steckt und weshalb ein Mensch keinen Sinn mehr im Leben sieht. Ob es beispielsweise Angst vor Gott ist, auch das ist möglich. Ob ihm das Leben nichts mehr wert ist, das ist schwer zu sagen. Wo kann jeder Einzelne seine eigene Spiritualität finden? Machen Sie das Neue Testament auf, irgendein Evangelium und kauen Sie die Worte durch. Das ist die alte monastische Methode. Für mich war die schöne Szene recht einschlägig oder geradezu einschlagend, wo die Mutter des Zebedäus zu Jesus kommt und ihn bittet, dass ihre Söhne Jakobus und Johannes zu seiner Linken und zu seiner Rechten sitzen möge, in seinem Reich. Das ist total missverstanden worden. Immer wieder wurde dabei der Bezug zum irdischen Reich hergestellt. Die Kirche hat das auch immer wieder gemacht. Und Jesus sagt, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen.
Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, der soll Sklave aller sein. Wir sollten über die Bedeutung dieses ganz kurzen Satzes nachdenken. Bei euch aber soll es nicht so sein. Das ist für mich mein ganzes Leben lang wichtig gewesen. Deshalb hatte ich auch nie ein Problem mit Autorität. Auch nicht damit, eine Funktion wieder abzugeben. Ich habe gesagt, wenn ihr mit Gewalt meint, ich soll das machen, dann mache ich's halt. Und dann ist hinterher wieder Ruhe.
Diözese Missbrauchsfälle, Expertengruppe. Die Diözese hat im Zuge der Aufarbeitung von Missbrauch und Gewalt eine Expertengruppe eingesetzt, die jetzt ihre Arbeit aufgenommen hat. Bei der ersten Arbeitssitzung wurden jene Fälle überprüft, die Priester betreffen, die noch im Dienst sind. Vor einem Monat hat Bischof Ivo Muser Generalvikar Eugen Rungal, der damit beauftragt, gemeinsam mit dem Diözesanendienst für den Schutz von minderjährigen und schutzbedürftigen Personen sowie mit dem Fachbeirat die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in überschaubaren, konkreten Schritten zu planen und auf den Weg zu bringen. Eine der ersten konkreten Maßnahmen war die Einrichtung einer Expertengruppe. Der Generalvikar Eugen Rungaldier, der Diözesanbeauftragte für Prävention Gottfried Ugolini sowie zwei unabhängige Fachleute angehören, die Rechtsanwältin Patrizia Vergnano und der Psychiater Giancarlo Giupponi. Fallweise können noch andere Fachleute hinzugezogen werden. Die Aufgaben der Expertengruppe bestehen darin, die Diözese bzw. Ordensgemeinschaft in komplexen Situationen zu beraten, Vorgangsweisen zu begutachten und Kriterien für einen transparenten und gerechten Umgang mit den Beteiligten zu erarbeiten. Beim ersten Treffen wurden einige schon bekannte Fälle überprüft. Sie betreffen beschuldigte Priester, deren Fälle den zuständigen Stellen im Vatikan gemeldet wurden und abgeschlossen sind und die nach wie vor in der Seelsorge mitarbeiten. In einem Fall von Autoritätsmissbrauch gegenüber einem Minderjährigen wurde festgestellt, dass die vollständige Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen noch aussteht. Die Diözese hatte nach Bekanntwerden des Falles vor etwa 30 Jahren sofort die vorgesehenen Schritte gesetzt und die Staatsanwaltschaft informiert. Aufgrund eines Hinweises wurde vor einigen Jahren der Fall noch einmal aufgegriffen und die Glaubenskongregation in Rom informiert. Für die Kongregation genügten die von Seiten der Diözese vorgesehenen Schritte, die aber bisher nicht komplett umgesetzt worden waren. Die vollständige Umsetzung der Maßnahmen ist nun durch die Diözesananleitung erfolgt. Zum Schutz des Opfers wird der Name des beschuldigten Priesters nicht veröffentlicht. Die Expertengruppe wird weiterhin beratend dem Generalvikar zur Seite stehen und bei Bedarf auch den Verantwortlichen der Ordensgemeinschaften. Die Diözese ruft Betroffene auf, sich weiterhin bei den Ombudsstellen für Missbrauchsfälle in der Kirche zu melden, auch wenn deren erlittene Erfahrung zeitlich weit zurückreichen. Die Kirche sieht sich in der Verantwortung gegenüber den Betroffenen, den Tätern, sofern sie noch leben, und auch den Gemeinden bzw. Einrichtungen gegenüber.
Glauben mit Herz und Hirn, so lautet das Motto einer Fortbildungsreihe mit beruflichen Mitarbeitenden aus dem Jugenddiensten sowie Südtirols katholischer Jugend. Hannes Rechenmacher und Julian Sturfer führten die Jugendarbeiterinnen und Arbeiter durch unterschiedliche Themen des Christentums. Liturgische Feierformen, ethische Fragestellungen und Einblicke in die Bibel wurden anschaulich dargelegt. Neben Inhalten zum Kirchenjahr, Sakramenten und liturgischen Abläufen wurden auch Themen wie Soziallehre der Kirche, Dekalog, Lebens- und Umweltethik behandelt. Zudem wurden Methoden erprobt, wie zum Beispiel eine Soundandacht, welche die Mitarbeitenden in ihrer Arbeit mit jungen Menschen einbringen werden. Die Mischung zwischen Inhalt, Methodenkompetenz und eigenem Erleben war sehr bereichernd und ermöglichte ein Rundumlernen, so eine Teilnehmerin der Fortbildung. Glauben wurde lebensnah erfahren, mit Gemeinschaft verbunden und fundiertes Wissen mit Spaß gepaart. Manchmal stellen Kinder und Jugendliche auch beiläufig Fragen, welche den tieferen Sinn des Lebens, Spiritualität und Wertehaltungen betreffen. Religiöse Fragestellungen von jungen Menschen treten in unterschiedlichsten Kontexten zutage. In der Arbeit mit der Zielgruppe ist es deshalb wichtig, diesen in allen ihren Fragen und Belangen zur Seite zu stehen und sie in ihrer Entwicklung ganzheitlich zu fördern. Die behandelten Themen der Fortbildung zu Fragestellungen rund um das Lebensende und den Lebensanfang, Suizid, Medienethik und Bewahrung der Schöpfung gaben den Teilnehmenden Hintergrundwissen und Hilfestellungen. Die Fortbildung verdeutlichte nochmals, dass es wichtig ist, junge Menschen ernst zu nehmen, sie einzubeziehen und sie bei ihren Themen zu begleiten. Mit fundiertem Wissen, vielfältigen Kompetenzen, aber vor allem bereichert mit neuen Inputs und Motivation, gingen die Teilnehmenden nach Hause mit Ideen und Wissen, welches sie anwenden, aber vor allem vor Ort als Multiplikatoren weitergeben können. Die Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste und die Cusanus-Akademie sind bereits in der Planung des nächsten Teiles der Fortbildungsreihe Glauben mit Herz und Hirn.
Bozen, 25 Jahre Caritas Hospizbewegung. Menschen seelischen Halt geben. Sie vermitteln schwerkranken Menschen und ihren Angehörigen Zeit, Verständnis und Nähe. Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas Hospizbewegung sind bereits seit 25 Jahren in ganz Südtirol im Einsatz. Was 1997 mit einer kleinen Gruppe engagierter Frauen und Männer begonnen hat, ist bis heute zu einem wichtigen Bestandteil in der Begleitung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase geworden. Dabei wurden besonders in den vergangenen Jahren deutlich, dass auch Angehörige mehr Beistand brauchen, damit sie Abschied nehmen und ihre Trauer leben können. Das 25-jährige Bestehen des Dienstes haben die fast 200 Freiwilligen der Hospizbewegung gemeinsam mit den Caritas-Verantwortlichen kürzlich in Bozen gefeiert. Dabei wurde unter anderem langjährigen Hospizfreiwilligen geehrt. Jeder Mensch braucht Zuwendung und Nähe, die Gewissheit, wahrgenommen zu werden und die Möglichkeit, sich auszudrücken, eine Sprache zu finden für das, was bewegt und bedrückt. Wenn jemand krank ist und leidet, wird dieses Bedürfnis noch stärker. Für die Betroffenen selbst, aber auch für die Familien. Betont die Leiterin der Hospizbewegung, Agnes Innerhofer, beim Jubiläumstreffen. Die Caritas Hospizbewegung setzt sich gemeinsam mit den engagierten freiwilligen Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleitern seit einem Vierteljahrhundert dafür ein, dass Sterbende und ihre Angehörigen die letzte Phase des Lebens als wertvoll erleben und sie gemeinsam nutzen können. Wir begleiten sie in der Zeit des Abschiedsnehmens, hören zu, sind einfach für sie da. Damit bringen wir ein Stück menschliche Wärme in den Pflegealltag mit ein. Ein wichtiges Element im Zusammenspiel zwischen Ärzten, Pflegern und Angehörigen, so Innerhofer. Die stetig steigende Nachfrage sei ein deutliches Zeichen dafür, dass das Angebot der Hospizbewegung gebraucht und geschätzt wird. Allein im vergangenen Jahr waren die Freiwilligen trotz pandemiebedingter Einschränkungen über 5000 Mal für fast 13.600 Stunden im Einsatz. Begonnen hat alles mit 16 Frauen und Männern, die im Herbst 1997 den ersten hier im Land veranstalteten Ausbildungslehrgang für ehrenamtliche Hospizmitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgeschlossen haben, berichtete Innerhofer in ihrem Rückblick auf die Geschichte des Caritas-Dienstes. In den Folgejahren wurden aufgrund der steigenden Nachfrage an Begleitungen weitere Ausbildungslehrgänge organisiert und neue Koordinationsstellen eingerichtet. 2001 in Bruneck, 2002 in Meran, 2008 in Brixen und 2012 in Schlanders. Derzeit sind fast 200 ehrenamtliche Hospizbegleiter und Begleiterinnen in ganz Südtirol in Einsatz und stehen, begleitet von den Koordinatorinnen und Koordinatoren des Dienstes, schwerst kranken, sterbenden und trauernden Menschen aller drei Landessprachen bei. Das geschieht entweder in gewohnter Umgebung zu Hause, in Senioren- und Pflegeheimen, aber auch in Palliativstationen und Krankenhäusern. Seit Jänner 2018 sind Freiwillige der Hospizbewegung auch mit dem Wünschewagen auf Fahrt, einem Gemeinschaftsprojekt von Caritas und Weißem Kreuz. In dem eigens dafür ausgestatteten Krankentransportwagen begleiten sie schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen, die noch einmal einen Lieblingsort besuchen oder entfernt wohnende Angehörige oder Freunde wiedersehen möchten, kostenlos zu ihrem Wunschziel. Diese Begleitung ist auch in den Pandemiejahren trotz Einschränkungen und Kontaktverboten weitergegangen. Wenn persönliche Treffen und Besuche nicht möglich waren, haben die Haupt- und Ehrenamtlichen mit den Betreuten telefonisch Kontakt gehalten und Trauerbegleitungen angeboten. Durch die Corona-Pandemie wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig diese Unterstützung für die sterbenden Menschen selbst ist, aber auch für ihre An- und Zugehörigen und für Trauernde. Sie waren während des Lockdowns mehr als sonst auf sich gestellt und sind zunehmend vereinsamt, so Innerhofer. Dabei habe die Nachfrage von Seiten der Angehörigen auch in den Vorjahren schon stetig zugenommen. Vor 25 Jahren wurde die Hospizbewegung fast ausschließlich mit Sterbebegleitung in Verbindung gebracht. Doch wenn es um Sterben und Tod geht, ist die Einbindung der Angehörigen ebenso wichtig. Auch sie brauchen Hilfe beim Abschied nehmen und die Möglichkeit, ihren Gedanken und Gefühlen Raum zu geben, damit eine heilsame Trauerarbeit möglich ist, betont Innerhofer. Entsprechend habe man in der Hospizbewegung Angebote für trauernde Angehörige immer weiter ausgebaut. Neben Einzelbegleitungen bietet der Caritas-Dienst inzwischen auch begleitete Trauergruppen an, beispielsweise für Eltern, die ein Kind verabschieden mussten, und für Angehörige von Suizidopfern. Auch sogenannte Trauercafés werden in verschiedenen Südtiroler Ortschaften angeboten. Allein im vergangenen Jahr waren Haupt- und Ehrenamtliche der Hospizbewegung über 900 Mal für Trauernde im Einsatz. Doppelt so oft wie im Vorjahr. Dieses Engagement wurde bei der Jubiläumsfeier gewürdigt und langjährige Freiwillige wurden für ihren unermüdlichen Einsatz besonders geehrt. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen wirken dem sozialen Tod entgegen, der nicht nur die kranken Menschen selbst, sondern die ganze Familie trifft. Sie sind da, haben Zeit für die Sorgen, Wünsche und Bedürfnisse der Menschen und geben ihnen seelischen Halt. Das ist genauso wichtig wie die medizinische und pflegerische Versorgung, wenn auch weniger selbstverständlich, bedankte sich Caritas-Direktor Franz Kripp.
Bozen Familienberatung Kolbe. Neue Herausforderungen. Neue Herausforderungen, neue Projekte. Der Verein Familienberatungsstelle Peter Maximilian Kolbe schaut nach der diesjährigen Vollversammlung mit Zuversicht in die Zukunft. Das vergangene Jahr war durch die Corona-Pandemie geprägt. So wurden Beratungen unter anderem online angeboten. Gruppenangebote wie die Geburtsvorbereitungskurse vollends online abgehalten. Die Nachfrage von Suchenden erhöhte sich merklich. Aufgrund der kleineren Strukturen der Beratungsstellen konnte das Angebot allerdings gut angepasst werden. So betont der Präsident des Vereins, Mauro Marchi, bei der Vollversammlung, dass die Familienberatungsstelle Kolbe mit einer flexiblen Arbeitsweise gut auf die verschiedenen Situationen eingehen konnte. Um auf die veränderte Nachfrage gut reagieren zu können, wurden neue Projekte ins Leben gerufen und mit Oliver Sparbach, Psychologe und Psychotherapeut, der schon jahrelang Erfahrung im Bereich Familienberatung mitbringt, ein neuer Direktor eingestellt. Neben der Genehmigung der Jahresbilanz wurde bei der Vollversammlung auch die langjährige Mitarbeiterin und Direktorin Antonella Zanon verabschiedet, die nach 38 Jahren Dienst bei der Familienberatungsstelle Kolbe in den Ruhestand tritt. Bei der Vollversammlung wurden auch die verschiedenen Institutionen gedankt, die die Arbeit des Vereins seit ihrer Gründung tatkräftig unterstützen. Besonders erwähnt wurde dabei die Diözese, die der Beratungsstelle mit einer zeitgemäßen Haltung zum Christsein heute zur Seite steht und so die Grundhaltung der Beratungsstelle unterstreicht. Der Verein geht mit Optimismus in die Zukunft. Dies ist auch dank des Engagements des Vorstandes mit Präsident Mauro Marchi, den Vorstandsmitgliedern Johanna Brunner, Franca Maria Carillo, Luciana Fiocca, Bruno Mercato und Gabriella Vianelli Nardello möglich.
Olang, Fest der Kulturen. Zum Internationalen Tag der kulturellen Vielfalt am 21. Mai lud der Integrationsbeirat der Gemeinde Olang zum Fest der Kulturen ein. Frauen und Männer aus 7 verschiedenen Ländern, Pakistan, Marokko, Bangladesch, Türkei, Bulgarien, Bosnien und Kosovo, sowie die Bäuerinnen der Gemeinde verwöhnten die Gäste mit ihren Gaumenfreunden. Es war auch der Vorlesetag 2022 und so beteiligte sich Inge Zingerle, pädagogische Mitarbeiterin des Elki Olang, mit Geschichten am Lagerfeuer, die in verschiedenen Sprachen erzählt wurden. Jugendliche erzählten in Deutsch, Englisch, Französisch, Ukrainisch, Slowakisch und in Urdu. Damit wurden Kinder und Erwachsene regelrecht verzaubert. Die Bibliotheksleiterin Doris Pörnbacher hatte eine Leseecke mit Kinderbüchern aus aller Welt vorbereitet. Ein weiteres Angebot für Kinder machten Patricia, Alex und Caro von der Kulturplattform Kribis Grabis. Sie boten Spiele und kreative Angebote an, die sehr gut ankamen. Tobias Ecker, alias Barbarossa, gestaltete das Fest mit virtuosen Klängen auf seiner Ziehharmonika mit. Für die gute Organisation des Festes sorgten viele fleißige Helfer, wie der Bildungsausschuss, der Freizeitclub Pfarre, der KVW, aber auch Menschen, die einfach mithelfen wollten. Manuela Oberhammer hatte die Einladung gestaltet. Aus all diesen Beiträgen entstand ein wunderschönes Fest der Gemeinschaft und nicht zuletzt ein Modell für den Frieden zwischen Menschen verschiedenster Herkunft und Kultur. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt Menschen in der Ukraine zugute.
Bozen Eurak, Alter und Technik, kein Widerspruch. Nimm das Leben, wie es ist, aber lass es nicht so. Dieses Zitat des ehemaligen deutschen Vizekanzlers Franz Müntefering steht sinnbildlich für eine Veranstaltung der Eurak in Bozen, bei der kürzlich eine Studie zum Thema Alter und Technik präsentiert wurde. Die Digitalisierung schreitet voran und die Bevölkerung wird immer älter. Beides gut, aber auch eine große Herausforderung. Wie werden moderne Technologien von älteren Menschen genutzt? Wie kommen diese an jene Geräte, die hilfreich sind? Dazu hat ein Forscherteam der Eurak Ende 2020 Südtirolerinnen und Südtiroler im Alter zwischen 40 und 98 Jahren befragt. Sie gebrauchen wenig überraschend am häufigsten Smartphones, 80,6%, sowie Computer bzw. Laptop, 69,7%. Weit weniger werden digitale Technologien mit Gesundheits- und Pflegebezug genutzt. Nur rund 18% der Befragten haben die Immun-App auf dem Smartphone installiert. Nicht einmal 3% nutzen medizinische Sensoren oder Geräte. Dabei können gerade im Alter Technologien wie Sturzsensoren, Geräte zur Übertragung von Vitaldaten oder Türöffnungssysteme besonders unterstützend für ein selbstbestimmtes Leben sein. Vor allem Personen mit höherer Bildung und Menschen mit italienischer Hauptsprache nutzen digitale Technologien. Zukünftig entscheidend wird es sein, kompetent und sachlich zu informieren. Und das in allen Landesteilen. Denn ältere Menschen
sind den Technologien gegenüber nicht abgeneigt. Ein Projektor EURAG mit Südtirols größtem Sozialverband KVW und gefördert von der Stiftung Südtiroler Sparkasse will hier anknüpfen. Es handelt sich um den Aufbau eines landesweiten Netzwerks von Beratungsstellen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter. Ein erstes Pilotprojekt ist bereits in der Gemeinde Schlanders gestartet, ganz nach dem Motto von Franz Müntefering: Nimm das Leben, wie es ist, aber lass es nicht so.
Bozen, Jugendpreis für ehrenamtliche Einsätze 2022 geht an Monika Kofler de Valier. Ehrenamt stiftet Sinn und es tut mir gut. Die katholische Jugend vergibt seit 1988 den Jugendpreis an Personen, die durch ihren Einsatz in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit Vorbild sind. Bei der Mitgliederversammlung des SKJ wurde heuer Monika Kofler de Valier mit dem Jugendpreis für ehrenamtlichen Einsatz ausgezeichnet. Sie haben die kirchliche Jugendarbeit in Tramin geprägt. Wie sind Sie zur Kinder- und Jugendarbeit gekommen? Monika Kofler de Valier antwortet: Mein Einstieg und meine erste Begegnung mit Südtirols katholischer Jugend war der Bekenntnistag 1980. Ich besuchte damals die dritte Klasse der Mittelschule und wir durften mit der katholischen Jugend mitgehen. Das war für mich damals ein einschneidendes Erlebnis, mein erstes großes Event. Auf dem Walterplatz in Bozen waren Massen von Jugendlichen. Im Herbst 1980 gab es bei uns in der Ortsgruppe einen Generationswechsel und ich kam da dann neu dazu. Gleichzeitig haben wir auch die Jungschar bei uns in Tramin nach vielen Jahren Stillstand wieder neu ins Leben gerufen. Damals noch mit einer reinen Mädchengruppe. Die Buben waren bei den Ministranten gut organisiert und aufgehoben. Ganz viel Schwung haben wir durch Kooperator Markus vom Pföstl erfahren. Wir organisierten viele Aktionen in der Freizeit. Aber auch religiös waren wir sehr aktiv, von monatlichen Jugendmessen bis zu Orientierungstagen für die dritte Mittelschule. Die Jungschar und die SKJ hatten damals einen großen Stellenwert, weil es nicht so viele andere Angebote gegeben hat. Sie waren in der SKJ-Ortsgruppe aktiv und von Anfang an beim Jugenddienst Unterland tätig. Wie kam es dazu? 1983 wurde der Jugenddienst Unterland gegründet und ich wurde von unserer Pfarrei delegiert, dort mitzuarbeiten. Ich war damals noch zu jung, um die Gründungsurkunde mit zu unterzeichnen, arbeitete aber von Anfang an im Vorstand mit. Der Jugenddienst unterstützte uns vor allem in der Bezirksjugendarbeit. Wir waren als SKJ-Bezirk von Leifers bis Salurn, von Tramin bis Aldein immer sehr gut vernetzt und haben regelmäßig gemeinsame Aktionen geplant und durchgeführt. Ein Schwerpunktthema war Mitte der 1980er Jahre der Drogenmissbrauch. Von einem dieser Treffen ist mir immer noch ein Satz von Don Giancarlo Bertagnoli, dem Gründer von La Strada der Weg, in Erinnerung. Wenn es euch durch die Jugendarbeit gelingt, auch nur einen einzigen Jugendlichen vom Drogenkonsum fernzuhalten, dann hat das, was ihr tut, schon einen Sinn gehabt. Das habe ich nie mehr vergessen. Wie sehen Sie die Rolle der Frau in der Kirche? Wie viel würde in unserer Kirche wegfallen, wenn es die Frau nicht gäbe? Mir fällt da ganz spontan die Vorbereitung auf die Sakramente ein. Ich habe in meiner Pfarrgemeinde 4 Jahre lang die Erstkommunionsvorbereitung geleitet und begleitet und danach 4 Jahre lang die Vorbereitung auf die Firmung. Mit ganz wenigen Ausnahmen waren es die Frauen und Mütter, die sich für die Leitung einer Kindergruppe oder einer Firmengruppe gewinnen ließen. Ich bin absolut nicht fanatisch feministisch. Ich finde, wir müssen die Talente und Begabungen von Frauen und Männern gleichermaßen fördern, wertschätzen und aktivieren. Was gibt Ihnen Ihr ehrenamtliches Engagement? Für mich ist es eine persönliche Erfüllung. Ich arbeite gerne mit Kindern und Jugendlichen und konnte dies sogar zu meinem Beruf machen. Wenn jemand sagen würde, ich müsste mein Ehrenamt von heute auf morgen lassen, dann würde mir ganz viel fehlen. Es ist der ehrenamtliche Einsatz so vieler Menschen in unserem Land, der uns alle bereichert und auszeichnet. Ich glaube, jeder und jede einzelne Ehrenamtliche gewinnt für sich persönlich. Ehrenamt stiftet Sinn, es stärkt die Gemeinschaft, es tut mir gut und ich hoffe, ich kann durch meinen Einsatz auch für andere etwas Gutes tun.
Die Welt und wir.
Globalisierung. Eine grenzenlose Welt und die Folgen. was Globalisierung wirklich bedeutet, merken wir erst, dass sie nicht mehr richtig funktioniert. Ein Ende der Globalisierung ist nicht die Lösung. Es müssten neue Wege gegangen werden. Russland hat die Ukraine überfallen. Und in der Folge könnte nach Schätzungen der UNO in 68 Ländern der Erde eine Hungersnot ausbrechen. Russland und die Ukraine beliefern nämlich den Weltmarkt mit 28% des jährlichen weltweiten Weizenbedarfs. In Shanghai verhängt die Kommunistische Partei Chinas einen harten Lockdown, um den Ausbruch des Coronavirus einzudämmen. Und in Europa stehen einige Fabriken still, weil sie Bauteile, die sie benötigen, nicht mehr bekommen. Im Hafen von Shanghai stauen sich die Containerschiffe. Vor mehr als 2 Jahren kehrten mit dem Coronavirus infizierte europäische Staatsbürger aus China zurück. Binnen Wochen breitete sich eine verheerende Epidemie in Europa aus. In diesen Tagen tauchen in Europa vermehrt die Affenpocken bei Menschen auf. Noch wissen wir nicht, wie gefährlich diese Krankheit ist und wie schnell sie sich ausbreiten kann. Aber seit dem Coronavirus sind wir gewarnt. All diese Beispiele sind auch Erscheinungen der Globalisierung, ob Weizen, Waren oder Viren. Alles kann sich in rasender Geschwindigkeit über den Globus ausbreiten, mitunter mit verheerenden Folgen. Es gibt nun viele, die sagen, man müsse die Sache mit der Globalisierung beenden. Eine grenzenlose Welt sei in der Theorie zwar schön und gut, aber man sehe jetzt auch, was die Globalisierung anrichten kann. Es ist viel von Dekoupling die Rede, von einer Entkoppelung. Das klingt auf den ersten Blick überzeugend. Wenn draußen Stürme wüten, dann ziehen wir uns eben hinter einer Schutzmauer zurück. Das ist eine natürliche und in vielen Situationen auch eine richtige Reaktion. Doch wer sich heute hinter Mauern zurückzieht, der muss wissen, dass er einen Preis bezahlt. Denn eines ist klar, die Globalisierung hat uns alle, gesamtgesellschaftlich gesehen, wohlhabender gemacht. Alle, weltweit. Das bestätigen Studien über Studien. Wenn wir die Globalisierung beenden, dann werden wir alle ärmer werden. Und mit wir alle ist die Menschheit gemeint. Na und? Das werden einige sagen. Sind wir nicht schon reich genug? Das mag schon sein. Aber wer das sagt, der hat offensichtlich kein Problem, mit im Augenblick steigenden Preisen fertig zu werden. Wer diese Positionen vertritt, der kann eine Teuerung, die ein Ende der Globalisierung mit sich bringt, leicht verkraften. Aber es geht nicht nur um das Geld. Wer sich hinter Mauern zurückzieht, der geht auch politische Risiken ein. Zu den prominentesten Vertretungen des Dekoupling gehörte in den vergangenen Jahren etwa der ehemalige US-Präsident Donald Trump, ein Mann, der die US-Demokratie fast ums Leben brachte. Trotzdem, die Globalisierung ist offenbar überhitzt. Eine Folge ist der beschleunigte Raubbau an der Natur und der bedroht uns alle auf eine existenzielle Weise. Wir sollten allerdings weniger über ein Ende der Globalisierung sprechen, sondern über eine andere, eine gezähmte Globalisierung. Sie muss nach Regeln funktionieren, die auch durchgesetzt werden. Umwelt- und Menschenrechte gehören in das Zentrum dieser Regeln. Darüber müssten sich die Staaten der Erde einig werden. Das ist schwer genug, aber es ist das Primat der Stunde.
Völkermord an den Uiguren. Die neuen Enthüllungen über die Unterdrückung, Massenverhaftungen und Internierung in Umerziehungslagern der Uiguren in China sind erschreckend und werfen für Europa fundamentale Fragen auf. Seit einigen Jahren schon ist bekannt, dass die Kommunistische Partei Chinas die Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang massiv unterdrückt. Wir kennen die Bilder von sogenannten Umerziehungslagern schon seit längerem. Über 1 Million Uiguren werden dort festgehalten, ohne jeden Grund. Jetzt sind neue Bilder aufgetaucht. Sie sind erschreckend. Misshandlungen, Folter, Demütigungen sind an der Tagesordnung. Offenbar geht es Chinas Kommunisten um die Auslöschung der uigurischen Kultur. Manche Experten sprechen von einem Völkermord, der dort stattfindet, nicht so offensichtlich blutig, aber sehr effizient. Die europäischen Regierungen haben auf die neuen Enthüllungen mit Empörung reagiert, das ist richtig und wichtig. Das Problem für Europa aber ist, dass die europäische Wirtschaft auf das Engste mit China verflochten ist. Jahrzehntelang machte man blendende Geschäfte, besonders die deutschen Autobauer. Mercedes etwa verkauft 35% seiner Luxuswagen in China. Dort gibt es zahlungskräftige und zahlungswillige Kunden in Massen. Auch der Volkswagen-Konzern, der größte Autokonzern der Welt, verkaufte 2021 3,3 Millionen Autos in China. Der gesamte deutsche Automarkt brachte es auf 2,6 Millionen Autos. VW unterhält in China eine Reihe von Fabriken, unter anderem auch eine in der Provinz Xinjiang. Das geschah nicht ganz freiwillig, denn Chinas kommunistische Regierung nötigte VW geradezu, diese Fabrik zu errichten. Sie ist mit rund 600 Mitarbeitern klein, aber sie hat einen hohen symbolischen Wert. Wenn VW in Xinjiang produziert, dann ist die Lage dort nicht so schlimm, wie im Westen behauptet wird. Das ist die Botschaft, die China aussenden will. Die Enthüllungen über die Unterdrückung der Uiguren erzählen eine andere Geschichte. Es ist schlimm, sehr schlimm. VW-Chef Herbert Diess reagierte allerdings auf seine Weise. Er sagte, würden wir nur mit echten Demokraten Geschäfte machen, würden wir nur 7-9% der Weltbevölkerung erreichen. Damit könne kein tragfähiges Geschäftsmodell für einen Autokonzern wie Volkswagen dauerhaft aufrechterhalten werden. Diese Aussage klingt überzeugend. Doch ist sie es in Wahrheit nicht. Niemand sagt, dass man nur mit echten Demokratien Geschäften machen sollte. Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, dass sich China unter unser aller Augen zu einem totalitären Staat entwickelt hat und an der Unterdrückung der Uiguren wird das deutlich. Chinas Kommunisten dulden grundsätzlich keinen Widerspruch nirgendwo. Das haben sie immer wieder deutlich gemacht. Auch auf die leiseste Kritik aus dem Westen reagieren sie mit Härte. Und wenn sie könnten, dann würden sie auch bei uns im Westen Leute einsperren. Daran kann kein Zweifel bestehen. Viele werden sagen, mag sein, aber China ist weit weg. Das ist es eben nicht. Dieser totalitäre Staat ist gleichzeitig eine aufstrebende Weltmacht und sie will ihre Vorstellungen überall auf der Welt durchsetzen. Und das kann bedeuten, was Millionen von Uiguren gerade auf so leidvolle Weise erfahren. Ein Beitrag von Ulrich Lagdurner, Die Zeit.
Quergedacht.
Von Hans-Karl Peterlini. Am 2. Juni gedenkt Italien der Geburtsstunde seiner Demokratie. An diesem Tag, 1946, war die italienische Bevölkerung erstmals einschließlich der Frauen aufgerufen, die verfassungsgebende Versammlung zu wählen und über die künftige Staatsform abzustimmen. Mit rund 12,7 gegen 10,7 Millionen für die Republik, rund 54% fiel das Ergebnis noch knapper aus, als es die Zahlen auf den ersten Blick vermitteln. Denn im Süden hätte, entgegen der klaren Entscheidung im Norden, noch die Monarchie gewonnen. Die Ironie des 2. Juni liegt darin, dass der 1. Juni-Sonntag schon vorher ein Feiertag war, nämlich für die Einheit Italiens und sein Königreich. Somit ging die Monarchie praktisch an ihrem eigenen Ehrentag zugrunde und trat diesen an die neue Staatsform ab. In den 1970er Jahren wurde der Feiertag zur Rettung von Arbeitstagen wieder auf den ersten Sonntag im Juni verlegt. Seit dem Jahr 2000 ist es wieder ein selbstständiger Festtag. In der Zwischenzeit waren einige kirchliche Feiertage aus dem Wochenkalender genommen und in die Sonntage geschoben worden. So Christi Himmelfahrt und Fronleichnam. So drücken Feiertage immer auch politische und gesellschaftliche Entwicklungen aus. Der 2. Juni ist, wenn an den Wert der Demokratie gedacht wird, wohl doch ein Glückstag.
Quergedacht von Hans-Karl Peterlini. Täuscht es oder verlor der Ukraine-Krieg ebenso wie das Ringen um Verhandlungen Woche für Woche an medialem Interesse? In den ersten Kriegstagen war es mir selbst kaum möglich, andere Nachrichten aufzunehmen. Alles schien mir banal gegenüber der Fassungslosigkeit, dass wieder Krieg war. Nach einer Weile begann ich wieder, mich auch für andere Themen zu interessieren. Schließlich überflog ich zur Ukraine nur mal die Schlagzeilen. Allmählich musste ich mich fast zwingen, mich noch dafür zu interessieren. Ging es nur mir so? Oder sind wir Opfer eines Medienkonsums, der Erregungszustände ebenso schnell auslöst wie abflachen lässt? Fast ließ sich für mich nachspüren, wie abstumpfend die Nachrichten zum Kriegsverlauf waren. Berichte von dieser oder jener Front mit Rückschlägen oder Fortschritten für die eine oder andere Seite ließen das menschliche Leiden dahinter verschwinden, verwandelte die Kriegsnachrichten in jene Sprache, die wir vom Sport her kennen. Da gab es Sieg und Niederlage, Gewinner und Geschlagene, manchmal nah an der Kriegssprache. Vielleicht liegt dies daran, dass Krieg gar nicht jene Botschaft ist, als die der Ukraine-Krieg in Europa anfangs wahrgenommen wurde. Die Welt ist permanent im Krieg und wir insgesamt sind froh, wenn er nur weit genug weg ist.
Wort zum Sonntag.
Evangelium. Beschenkt. Wie Gott einst das hungernde Volk Israel mit Manna ernährte, so beschenkt Jesus die Menschen mit allem, was zum Leben notwendig ist. Die 12 Körbe mit Resten zeigen, dass Jesus diese Nahrung für das Leben im großen Übermaß schenkt. In jener Zeit redete Jesus zum Volk vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Als der Tag zur Neige ging, kamen die 12 und sagten zu ihm: Schick die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen, dort Unterkunft finden und etwas zu essen bekommen, denn wir sind hier an einem abgelegenen Ort. Er antwortete ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen? Sie sagten: Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Wir müssten erst weggehen und für dieses ganze Volk etwas zu essen kaufen. Es waren nämlich etwa 5000 Männer. Er aber sagte zu seinen Jüngern: Lasst sie in Gruppen zu ungefähr 50 Lagern. Die Jünger taten so und veranlassten, dass sich alle lagerten. Jesus aber nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis und brach sie. Dann gab er sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Und alle aßen und wurden satt. Als man die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelte,
waren es 12 Körbe voll.
Das Wort zur Schrift von Bernhard Oberpaleiter. Bei all den Festlichkeiten um das Fest des Dienstes, Fron, am Leib Christi, Leichnam, steht immer schmerzlicher die Frage an, wie dieser Dienst in der heutigen Zeit, die geprägt ist von vielerlei Katastrophen, noch recht geschehen soll. Dabei wird der Kirche zu diesen nur mehr am Rande mitgehört, vielleicht auch, weil sie, als sie noch viel gehört gefunden, zu wenig gesagt hat. Alle Schrifttexte zum heutigen Fest sprechen jedesfalls von Brot und dem unabdingbaren Austeilen desselben. Melchisedek bietet das zuerst gottgeweihte Brot den Menschen zur Stärkung an. Paulus macht die Korinther darauf aufmerksam, dass die Ehrung des Leibes des Herrn auch die Ehrung des Bruders mit einschließen muss. Und Jesus ermutigt die 12, die Leute nicht mehr wegzuschicken, sondern das Wenige, das nicht einmal für sie selber reichen würde, wieder alle bessere Vernunft voll Zuversicht und Vertrauen auszuteilen. Nur er kann dafür sorgen, dass es für alle reicht, ja, dass sogar für sie selbst, für jeden von ihnen, als einem der Vertreter der 12 Stämme Israels, noch je ein Korb voll übrig bleibt. Ist die Kirche heute nicht in derselben Situation? Bereits viele hat sie weggeschickt. Hoffentlich sind es nicht bereits schon zu viele. Sowohl die Berufenen, die nicht Männer oder bereits verheiratet sind, und mit diesen dann gezwungenermaßen leider auch viele, die Hunger haben und den sie mit den wenigen selbst auserwählten Berufenen lange schon nicht mehr stillen kann.